Guten Morgen, Frauke.
Guten Morgen, Christoph.
Frauke, es ist ja so schön, dass wir jetzt endlich eine Maschine haben, die alle unsere Antworten geben kann. Die KI, wie kann es anders sein?
Genau. Ich habe gestern Nacht auch sehr große Zukunftsfragen an die KI gestellt. Ich muss aber sagen, dass die Antworten mich dann auch nicht unbedingt beruhigt haben für den besten Nachtschlaf.
Okay. Ja, meine Stimme ist auch ein bisschen angeschlagen, weil ich eigentlich auch noch im Bett liegen sollte, denn die Erkältungswelle geht um. Ja, aber wir haben uns heute einen Gast geholt, der früher in ganz klassischen Corporate-Funktionen Chief Innovation Officer und so weiter war. Also schon immer so ein bisschen bunter Hund, mit Sicherheit. So, und der jetzt aber genau eben an dieser Frage arbeitet, wenn die KI doch eigentlich alle Antworten gibt, wo ist denn eigentlich da Platz für Strategiefragen und so weiter? Und das Spannende ist eben, dass die KI ja doch keine guten Antworten gibt, sondern die statistisch besten Antworten. Und wir wollen uns heute mit Stefan Grabmeier unterhalten. Stefan hat in seiner Beratung und in seinen Firmen an den Fragen gearbeitet, wie können wir den KI besser nutzen, indem sie uns bessere Fragen stellen lässt. Und das finde ich einen ganz spannenden Ansatz und deswegen haben wir uns hier heute mal eingeladen.
Freue ich mich drauf.
Dass wir heute also in unserem Podcast einen Gast haben, der sich sehr mit Zukunft auskennt. Herzlich willkommen bei uns, Stefan Grabmeier.
Ja, ich grüße euch.
Hallo Stefan, freut mich, dass es geklappt hat.
Stefan, du hast schon als Chief Innovation Officer gearbeitet. Wie geht's dir denn in der Welt, in der Innovation einfach da ist? Ich glaube, du hast es geschafft, oder?
Ja, man ist ja nie da. Die Geschwindigkeit ist ja enorm in dem Sinn, wie sich Innovationen verändern, wie sie adaptiert werden, neu geschaffen werden. Und wahrscheinlich ist momentan eine Zeit, die wir so ja noch nie erlebt haben, also die Zeit der Umbrüche. Und die größten Zukunftssprünge passieren in Zeiten von Krisen und Umbrüchen, weil sich eben so massiv Dinge verändern. Viele Dinge werden nicht mehr so sein, wie sie waren. Und das, was kommt, haben wir so eine Ahnung. Wir sind so in manchen Dingen, glaube ich, ganz gut schon drin oder unterwegs. Aber so ganz genau wissen wir es noch nicht. Also von daher, jetzt mit einem positiven Blick darauf, haben wir eine verdammt geile Zeit, Zukunft zu gestalten.
Mhm. Ich muss da kurz mal nachfragen. Zu jemandem, der zu dem Thema viel spricht und nachdenkt und vielleicht auch manchmal herausgefordert wird. Ist es wirklich so, dass das in der Weise noch nie da war? Also ich versuche mich manchmal reinzuversetzen in meinen verstorbenen Großvater, der um die Jahrhundertwende, also die davor, 1900 geboren wurde. Und ich mir oft überlegt hatte als Teenager, meine Güte, was der alles erlebt hat, was da alles jetzt gibt für mich, was für mich total normal ist, was für ihn nicht gab. Und wie viel sich da verändert hat, natürlich auch irgendwie zwei Weltkriege mitgemacht. Und ich mir jetzt angucke, meine Nichten, die so mit diesem ganzen neuen KI-Zeug mitschwimmen, no problem, ja. Und ist es unser Gefühl, dass das sich rasant wahnsinnig schnell verändert und man irgendwie heute nicht weiß, was gestern noch relevant ist oder umgekehrt? Oder siehst du das tatsächlich so, wenn du rauszoomst und sagst, nee, also objektiv ist einfach die Geschwindigkeit von Innovation viel höher geworden?
Also es ist qua Menge, schon also eine andere Situation. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst damit. Es ist ja dieses, wie fühlen wir uns? Und also wenn wir zurückschauen, welche Erfahrungen haben wir gesammelt? Wie gehen wir damit um? Wie lernen wir? Wie adaptieren wir Dinge und wie schauen wir auf eine nächste oder sagen wir mal, ja, nächste oder andere Generation, die das schon viel, viel leichter machen. Genauso wie unsere Eltern und Großeltern auf uns geguckt haben. Ja. Und diese Umbrüche, die hatten wir schon immer. Also und deswegen, wenn man in die Zukunft guckt, muss man auch immer in die Vergangenheit gucken. Das passiert leider gar nicht so häufig, finde ich. Ja, also die Zukunftsforscher und Historiker, die sind gar nicht so oft auf Bühnen gemeinsam. Aber das sollten sie mal viel, viel öfter tun, weil wenn wir nämlich zurückschauen, dann haben wir genau oder können genau von diesen Umbrüchen lernen. Also wenn wir jetzt nur, vielleicht nehmen wir jetzt mal eine Ebene höher, wenn wir schauen, welche Epochen hatten wir. Ja? Also wir sind von einem Steinzeitalter gekommen, das über mehrere hunderttausend Jahre ging. Wir kamen ins Agrarzeitalter, das über mehrere zehntausend Jahre ging. Und wenn man sich das anguckt, ja, Agrarzeitalter hatten wir Erwerbsquoten von 85-90% ungefähr. Ja? Heute haben wir Erwerbsquoten von um die 2%, glaube ich. Ja? Mhm. Aus dem Zeitalter ging es ins Industriezeitalter. Das ist vor 250 Jahren ja ungefähr gewesen. Das baut sich so seit den 70er Jahren ab. Erwerbsquoten so von über 50% hat man davor im produzierenden Gewerbe. Das geht runter, das haben wir jetzt bei vielleicht 22-23%. So, also das eine fast aus, schön langsam, wird weniger und etwas anderes kommt. Und das meinte ich mit diesen Umbrüchen, was passiert da? Mhm. Und wenn wir das auf der Ebene betrachten, dann haben wir natürlich massive Umbrüche und Umschichtungen. Und das wäre jetzt ja noch eine Perspektive. Und jetzt kommen noch weitere Dynamiken dazu, die wir so vorher, natürlich, wenn wir jetzt auf zwei Weltkriege schauen, ist das auch nochmal eine andere Situation. Und wenn ich sage, wir haben es noch nicht erlebt, dann meine ich wirklich wir uns. Und es gibt Menschen, und du hast jetzt mal unsere Großeltern angesprochen, davon haben manche einen vielleicht sogar zwei Kriege miterlebt. Ja. Also das waren Dinge, die wir noch nicht erlebt haben, die wir uns vielleicht jetzt etwas besser vorstellen können, aber so wirklich auch noch nicht.
Was natürlich schon neu ist, ist die Geschwindigkeit, mit der die Dinge passieren. Und wir reden ja vor allem über technologische Umschwünge. Jetzt ist ein Krieg natürlich auch etwas, was sehr abrupt passieren kann. Und so weiter. Aber wenn wir mal das ausblenden, dann haben wir natürlich Erfindungen immer gehabt, die haben ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte gebraucht. Also auch Generationen von Menschen in Firmen und so weiter. Und das hat sich so reingeschlichen. Oft hing es auch damit zusammen, dass natürlich die alte Generation am Alten festgehalten hat. Und dann musste die neue Generation das irgendwann mal rausboxen und sich dann durchsetzen. Das haben wir heute nicht mehr. Also wenn ich drauf schaue, wir reden über Agentic AI als neue Arbeitskräfte. Ich komme gerade von einer Konferenz im Automobilbereich. Letztes Jahr noch, wir gucken uns das an. Dieses Jahr ist da, wir haben es implementiert. Ja, es ist noch die Frage, wie genau und so weiter. Das ist 3 Jahre her. 3 Jahre, dass ChatGPT da ist, 3,5. Agentic AI vielleicht ein Jahr, 1,5 Jahre so in der Größenordnung. Was heißt denn das für die Menschen und die Firmen, mit denen du arbeitest? Denn du bist ja auch unterwegs in einem beruflichen Kontext, wo man sich ja mit Fragen auseinandersetzen muss, wo wollen wir eigentlich hin, was ist unsere Strategie und so weiter. Das waren alles Prozesse, die waren ja gut abgehangen. Da konnte man einmal im Jahr eine Klausur machen und so weiter. Was hat sich denn da verändert? Was kommt auf die Firmen dazu?
Ja, es ist, jetzt muss ich es auch sagen, wie wir es aus anderen Umbruchsphasen auch kennen. Also der Unterschied, glaube ich, und du hast es genannt, ist die Geschwindigkeit jetzt in dem Fall. Ja. Aber es kommt etwas Neues. Und dieses Neue ist immer die Frage, wie gehen wir damit um? Ja. Und es gibt diejenigen, die so nah dran sind am Neuen. Ja. Also es gibt Menschen, die uns dann einfach genau erklären und sagen, KI ist ein alter Hut, weil wir haben es seit über 50 Jahren. Ja. Wir sind halt jetzt in einem Reifegrad, wo wir anders damit umgehen können. Und für andere ist ChatGPT vielleicht jetzt gerade in den letzten Monaten oder ein Jahr oder so irgendwo aufgetaucht. Also so, wo ist der Reifegrad? Wo ist dieses sich damit auseinandersetzen, sich damit beschäftigen, dieses Experimentieren, dieses Ausprobieren? Die Dimensionen, die jetzt damit zusammenhängen, ja, die sind natürlich unglaublich. Also zumindest, jetzt müssen wir dann wieder schauen, was wird prognostiziert. Also auch wieder, wenn wir zurückblicken, wie viel Produktivitätssprünge wurden schon prognostiziert auf viele, viele Technologieentwicklungen. Das hat mit dem PC angefangen, ja. Das hat mit sonstigen Digitalisierungen angefangen. Es ist immer die Frage, wann setzt das dann wirklich ein und was ist wirklich im Hype-Cycle, was wieder nach unten geht und was auch weggehört oder vielleicht einfach eine Hypothese war, der man gefolgt ist. Aber wo ist wirklich die Essenz, wo ist der Mehrwert, wo ist eine echte Wirkung drin? Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade drin. Und was wir sehen ist, diejenigen, die sich früh damit beschäftigen, die Vorreiter, also wenn man die Adoption Curve dann dort eben anschaut, ja, dann gibt's eben die folgen. Und jetzt gerade erst eine interessante Studie gelesen, dass wir so in einem Dilemma des Pilotierens stecken, ja, dass viele Piloten aufgesetzt werden, aber dass wir oft aus dem Pilotenstadium überhaupt nicht hinauskommen, ja, weil es dazu wieder strategisch andere Entscheidungen braucht. Und also wir sehen so von den Reifegraden her, und ich glaube, das wirst du sicherlich auch bestätigen können, Christoph, aus deiner Arbeit, gibt es schon enorme Unterschiede. Wie beschäftigen sich Unternehmen jetzt mit dem Themenfeld? Was heißt das für Geschäftsmodelle? Also was heißt das für Zusammenarbeit? Und jetzt komme ich mit dem letzten Satz auf das Thema Strategie. Was heißt das für die Entscheidungsfindung? Denn das ist das Wichtigste jetzt in unserer Arbeit, weil Strategie heißt letztendlich zu entscheiden, was tun wir und vor allen Dingen, was tun wir nicht? Und wie kann uns KI in diesen Situationen, in dieser Entscheidungsfindung helfen?
Das, was tun wir nicht, finde ich ein super Satz. Die Frage, die ich mir stelle, auch im Hochschulkontext, wo man über Strategie nicht unbedingt jedes Jahr nachdenkt. Ja? Also da ist ja das Geschäftsmodell in Anführungszeichen relativ klar und relativ stabil. Aber jetzt eigentlich dann vielleicht doch ernsthaft gefährdet. Also als die Massive Open Online Kurse rauskamen in 2014, die MOOCs, ja, da gab es schon mal so einen Moment, wo man gesagt hat, okay, jetzt braucht man die ganzen Unis nicht mehr, hören alle die Vorlesungen aus Harvard oder Stanford. Es hat jetzt nochmal einen anderen Drive gekriegt, auch weil natürlich die Verfügbarkeit ganz anders da ist für die einzelnen Studierenden. Aber auch da die Frage, was macht man nicht mehr? Ne? Und wenn vielleicht kannst du mir helfen zu verstehen, wie ich darüber nachdenken sollte, mit einem etwas konkreteren Beispiel. Also Strategieentwicklung bei einer Firma. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du jetzt reingehst und sagst, okay, ihr seid mit KI konfrontiert. Lasst uns mal über eure Strategie reden. Wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Also jetzt ist Strategie ja, das würde ich jetzt wieder auf eine andere Ebene heben. Das, was du beschreibst, sind jetzt aber ganz übliche Muster, die wir erkennen. Und so würde ich mal sagen, das sind so, das ist alles so im Aktionismus. Und diesen Aktionismus, den kennen wir zur Genüge. Also ich erinnere mich jetzt mal einen Schritt nochmal zurück in meine alte Rolle. Ich war einmal Geschäftsführer einer Gesellschaft am Zukunftsinstitut. Dort kriegst du regelmäßig Anrufe und sagen, wir haben hier folgende Führungskräftekonferenz, wir haben diese Veranstaltung, wir brauchen die 5 wichtigsten Trends in unserer Branche. Wir wollen unsere Führungskräfte auf die Spur bringen und wir wollen ihnen zeigen am Anfang des Jahres oder egal wann sie ist, ja, was passiert so in der Welt und wie müssen wir uns darauf einstellen. Das ist so eine übliche Fragestellung, die kommt. Meine Antwort war immer, was ist eigentlich Ihre Zukunftsfrage? Und dann ist oft Schweigen, dann sagen Sie, was meinen Sie denn? Wenn dann sagen Sie, Sie wollen von uns jetzt antworten, aber welche Fragen stellen Sie sich denn eigentlich?
Wollte ich gerade fragen, was meinst du denn mit Zukunftsfragen?
Und dieser Reflex ist es unglaublich häufig. Wir suchen Antworten und wir wissen noch überhaupt nicht, welche Frage wir uns eigentlich stellen wollen. Und dieses, wir müssen jetzt mal in Blockchain, wir müssen jetzt mal ins Metaverse, wir müssen jetzt mal in die KI, weil wir haben es gelesen, da war ein Speaker auf der Konferenz, unser Nachbar oder unser Wettbewerber macht irgendwas in der Form. Und das ist so ein Reflex, der kommt sehr, sehr häufig und das würde ich mal einfach mit purem Aktionismus beschreiben. Und Strategie ist ja etwas mehr als jetzt nur aktionistisch zu reagieren, sondern das heißt ja, sich wirklich auseinanderzusetzen mit dem, was wir tun und was wir nicht tun als Organisation. Und das ist ja mehr. Das heißt, wenn wir jetzt einen Strategieprozess anschauen, schauen wir auf Kundensituationen, wir schauen auf Marktsituationen, wir schauen auf Wettbewerbssituationen, wir schauen natürlich auch auf Trend- und Umfeldsituationen. Ja. Also sozusagen von der Trend, aber auch ins Allgemeine, ins politisch, technologische, ins soziokulturelle Umfeld. Und wir schauen auch sowas auf eigene Realitäten. Also ein weiterer Effekt, der dazukommt, ist, dass häufig zwar über systemisches Denken gesprochen wird, es aber nicht gemacht wird, weil man eben sehr isoliert guckt. Wir müssen uns mal auf KI konzentrieren. Und das ist nicht isoliert zu betrachten, sondern das hat einfach so unglaubliche Wirkzusammenhänge. Und diese Wirkzusammenhänge, die gehören in einen Strategieprozess. So. Und jetzt wären es die zwei Dinge. Ich beschäftige mich mit etwas, was neu passiert und probiere das aus und spiele herum. Ist das eine. Strategieentwicklung ist ganz was anderes.
Wie kann man denn dieses Knäuel an Wechselwirkungen überhaupt erstmal vernünftig erfassen und betrachten. Denn wir sehen es ja auch zum Beispiel an den Umfragen. Also die eine Umfrage sagt, wir werden alle sterben durch KI, wir werden alle unseren Job verlieren durch KI und so weiter. Die nächste Umfrage sagt, das wird eigentlich jetzt endlich mal den Produktionsschub, den wir ausgelassen hatten im letzten Jahrzehnt, mal endlich nachholen. Die dritte Aussage ist, die Produktivität steigt schon, aber nur bei den Firmen hier. Und die vierte Umfrage sagt, OpenAI wird morgen auch nicht mehr da sein, weil die Chinesen mit und so weiter. Also es ist sehr kompliziert und vielleicht auch sehr komplex. Wie nähert man sich denn an so einen Knäuel ran, wenn man eigentlich genau nicht weiß, was morgen passiert? Also wenn ich nicht weiß, ob nicht morgen irgendein Modell mit Agenten kommt, das meinen Job machen könnte zum Beispiel. Wie tastet man sich an die Zukunft ran?
Ja, vielleicht hast du es schon ganz gut in deiner Frage auch formuliert. Wie tastet man sich heran? Also was sich in der Strategieentwicklung ändert, ist, es ist die Adaption, also im Sinne auch wieder die Dynamik in der Anpassung und in der Beobachtung. Also das, was wir gewohnt sind, jetzt vielleicht so kommend aus der digitalen Transformation, ich blicke mal auf die letzten 12 bis 15 Jahre, ist ja, dass wir über das Thema der Agilität heißt ja, die Adaptionsfähigkeit zu schärfen, Dinge auszuprobieren, zu verifizieren oder zu falsifizieren, sie weiterzumachen oder zu verwerfen. Das ist ja das, was wir unter Agilität verstehen. Das hat ja in den Arbeitsweisen, in der Softwareentwicklung oder generell in wie treffen wir Entscheidungen, wie gehen wir Projekte, größere, kleinere Projekte an, das hat ja Einfluss genommen. Das, würde ich sagen, hebt sich jetzt noch stärker auf das Thema Strategieentwicklung. Die Strategieentwicklung war ja etwas so, was man sagt, das machen die größeren Beratungen, ja. Christoph, du kennst es, die werden eingekauft, ja. Da kommen Heerscharen von Menschen, das sind monatelange Prozesse, da sitzen viele Researcher an Daten, da geht man in ein Strategy, nennen wir es cool, Retreat oder Work, also wir gehen raus irgendwo in ein Wochenende und am Ende kommen meist kiloweise PowerPoint irgendwo raus, ja. Und diese Verankerung dann in Dokumenten wird versucht dann kommt sowas, was man häufiger irgendwie Change oder Aktivierung in der Organisation nennt, ja. Und man beginnt in Kaskaden in den Organisationen die Themen zu treiben. So, das ist meist der Prozess von einem kleinen Nukleus, dann in die Organisation zu gehen und sagen, das ist die Strategie und bitte setz die um, weil wir wollen folgende Ziele zu erreichen. Und ich sag dir jetzt nochmal genau, was ist dein OKR da drin und wie musst du in deiner Rolle und in deiner Verantwortung dieses Ziel erreichen. Und das hat aus unserer Sicht jetzt eine völlig neue Dynamik, weil wir durch KI auf der einen Seite durch eine technologische Unterstützung, aber auch durch die Art und Weise, wie wir Strategie, ich nenne es mal demokratisieren, eine andere Wirkmächtigkeit für Organisationen einnehmen können.
Das finde ich ganz spannend, weil es ist immer die Frage, Organisationen brauchen irgendeinen Betriebsmodus. Ja, und es gibt verschiedene Domänen. Es gibt Domänen, auch teilweise gleichzeitig im Unternehmen, die sind sehr vorhersehbar. Also ich will in der Produktion, wenn ich da eine Riesenhalle habe, will ich nicht agil jeden Morgen über entscheiden, was mache ich denn heute? Also, sondern das muss laufen. Und es gibt andere Bereiche, da kann ich vielleicht planen und da gibt's ja dieses klassische Plan, Do, Check, Act. Das heißt also, wir haben einen Plan, wir überprüfen, ob der gepasst hat und so weiter. Klassisches Qualitätsmanagement 90er Jahre. So. Jetzt sind wir aber eher in der Phase, wo diese zentralistische Steuerung, also wir legen Prozesse fest, wir führen die aus, wir überprüfen die irgendwann mal, ja, vielleicht nicht mehr so richtig greift. Vielleicht kannst du da auch nochmal eingehen. Also was du gerade beschrieben hast, ist ja eher so etwas, dass wir eher dezentral und eher unten an der Basis Mittel mitgeben, um Entscheidungen sehr schnell hinterfragen zu können oder treffen zu können eigenständig. Ist das der Weg, also eher im Schwarm zu agieren?
Ja, also Schwarm wäre jetzt, also mit Schwarm, jetzt weiß ich nicht, was bei den Zuhörern an Bildern kommt, aber ist ja erstmal ganz, ganz viele, würde ich jetzt mal sagen, Schwarm. Ja. So würde ich den Prozess mal zumindest nicht starten. Und vielleicht, Christoph, kennst du mich noch so ein bisschen aus der Vergangenheit. Ich durfte auch mal in einer sehr großen Organisation, der Deutschen Telekom, arbeiten und war dort für das ganze Change- und Veränderungs-Transformationsmanagement verantwortlich. Und ein Prinzip von Veränderungen für mich und in unserer Denkweise ist das Thema der Partizipation. Das heißt, Menschen wirklich, man kennt das, von Betroffenen zu Beteiligten zu machen, nämlich sich zu beteiligen. Die Frage ist, wo in dem Prozessschritt? Ja? Also nehme ich, das ist eine große Organisation, in Telekom, das waren damals 250.000 Menschen, komplett in einen Strategieprozess? Nein, tue ich nicht. Aber gibt es Phasen in einem Prozess? Und wir hatten das damals wirklich so gemacht, mit den damaligen technischen Mitteln, muss man sagen. Vielleicht kennt man sowas noch von Jam-Sessions. Ja? Also der Jam-Technologie war damals ja auch etwas, wo ich sage, wie schaffe ich es? Das ist heute vielleicht nicht mehr so, aber wie schaffe ich es? Und wir haben teilweise bis zu 20.000, 25.000 Menschen in Entscheidungsprozesse gebracht. Und ich bin wirklich Fan von Partizipation, nämlich Stimme zu erheben, Sichten einzubringen, um sich zu beteiligen. Die Frage des Prozessschritts, das ist das eine. Heute können wir das ganz anders machen, weil, also wir nutzen eine Architektur, eine KI-Architektur, die nennt sich Strategy Frame AI. Das würde ich mal sagen, ist momentan wahrscheinlich eine der, ja, führenden Strategiearchitekturen. Die Architektur, wenn man draufschaut und Strategieprozesse macht, ist eine sehr gut durchdachte klassische Agentur. Jürgen Weigand, einer der großen Strategieprofessoren, der das seit über 25 Jahren auch macht, und Christian Underwood, haben diesen Prozess überführt in eine zuerst digitalisierte Unterstützung und jetzt in eine KI-Architektur. Das heißt, in diesem Framework agieren rund 100 Agenten, die in unterschiedlichen Formen der Entscheidungsfindung, die man in Strategieprozessen braucht, hilft, Entscheidungen besser zu treffen. Ich formuliere es mal wirklich so, weil das ist das, was am Ende dabei rauskommt. Der Mehrwert von der KI-Unterstützung heißt, Entscheidungen kontextbasiert besser treffen zu können. Und in diesem Prozess, und jetzt komme ich wieder auf deine Frage zurück, macht es natürlich enorm Sinn, den nicht nur in einer kleinen Strategy Taskforce zu machen, sondern Menschen einzubinden, die auch die Verantwortungen dafür haben. Und was ich eben jetzt sehr schön tun kann, weil wir die Datenverarbeitung ganz, ganz anders, ja, umsetzen können, Menschen mit ihren Verantwortungen früher in diesen Entscheidungsprozess zu bringen. Das werden immer noch nicht alle sein zu Beginn, aber es sind mehr, die schon eine hohe Beteiligungsquote in der ganzen Strategieentwicklung zu Beginn auch haben.
Da muss ich natürlich sofort rein. Stichwort Daten ist immer mein Stichwort.
Hätte ich dir vorher sagen sollen.
Ich habe es schon in den Augen gesehen.
Das, ja.
Das klingt super und klingt wie ein Prospekt und dann will ich das gleich mal kaufen. Aber damit das funktioniert, müssen ja diese 100 Agenten Zugriff haben auf die Daten. Die müssen irgendwie einigermaßen vorliegen, dass sie auch Sinn machen. Und dazu brauchte man wahrscheinlich auch schon den Input derer, die dann eigentlich, so wie du es geschrieben hast, hinterher reinkommen.
Genau.
In der Praxis, wenn du versuchst, sowas zu machen, welche Schritte sind denn da notwendig, bis man den Prospekt aufschlagen kann und das so tun? Und vielleicht kannst du das am Beispiel von einem Agenten mal erklären, ja? Was macht so ein Agent? Was braucht der, damit der was machen kann?
Ich erkläre es dir aus der User-Perspektive, weil ich jetzt nicht der CTO von Strategy Frame AI bin. Das heißt, was du tust ist, und das ist eigentlich so der ganze Planungsprozess zu Beginn, wer ist beteiligt am Prozess. Also wenn wir jetzt schauen, welche in der Analyse, in der Situationsanalyse, was schauen wir uns an? Wir schauen Kundensegmente an. Dort macht es natürlich Sinn, Verantwortliche mit einzubinden, die auch die Daten entsprechend liefern. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das, was wir hier tun, ist, dass wir mit den Daten arbeiten, die das Unternehmen zur Verfügung stellt. Und wir werden nichts anderes verarbeiten. Das ist also wirklich ein geschlossenes System, das ausschließlich mit den Daten arbeitet, die hochgeladen werden. Und damit steht und fällt natürlich auch die Qualität der Entscheidungen, die wir dann entsprechend treffen können. Ja. So, wenn wir auf Marktdaten schauen, wenn wir auf Wettbewerbsanalysen schauen, wenn wir auf Trends schauen, wenn wir aufs allgemeine Umfeld schauen und, dann sind das in der Regel Verantwortlichkeiten in der Organisation, die auch verantwortlich sind, diese Daten in diesen Prozess mit einzubringen und dann in eine Auswertung und in eine Analyse zu gehen. Und das ist der Moment, wo die KI eben sehr, sehr gut unterstützen kann, nämlich die Hilfestellung zu geben, welche Entscheidungen treffen wir denn jetzt aus dieser Datenlage heraus für das, wo wir hinwollen. Und das ist der nächste Schritt, aus der Analyse in ein Zielbild zu kommen, in eine Vorstellung zu kommen, wo wollen wir uns hinentwickeln, was ist unser Wirkungsversprechen, welche Relevanzen gibt es für unser Geschäftsmodell. Und ich bleibe jetzt nicht nur bei KI, das können jetzt noch viel, viel ganz andere Entscheidungskriterien die sein, die da jetzt eine Rolle spielen. Und quasi aus dieser Zielbild, das ist der zweite Schritt, eben dann in ein Handlungsfeld oder in Handlungsfelder zu kommen, wo wir sagen, wir kommen dann auf eine Umsetzungsebene. Also die Analyse, Zielbild und dann aufs Handlungsfeld.
Die Statistikerin in mir will das nicht unbedingt direkt glauben, muss ich sagen. Mhm. Ja, weil bei der Datenanalyse ja unglaublich viele Entscheidungen schon getroffen werden müssen, die Kontextwissen voraussetzen. Nun kann man sagen, die Sprachmodelle haben den Weltkontext und kriegen das dann schon hin. Aber der ist ja nur das Wahrscheinlichste und wahrscheinlich genau nicht passend auf meine einzelne Firma oder mein Unternehmen und den Kontext, den ich habe. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also werden da die Marktanalysen der KI überlassen oder ist es mehr ein Führen, dass sozusagen die KI dich ersetzt oder euch ersetzt, die ihr als Strategieberater gesagt hättet, mach doch mal die Analyse oder habt ihr schon mal überlegt, also sprich Nachfragen stellen. Denn mein Eindruck ist ja, dass man eigentlich die Sprachmodelle primär völlig falsch nutzt, indem man sie Antworten geben lässt, anstatt sie Fragen zu stellen lassen, nämlich über was ich eigentlich nachdenken sollte, um zur Lösung zu kommen.
Also du beschreibst es wirklich exakt, was jetzt natürlich auch auf deinen Reifegrad in und deiner Expertise ankommt. Das ist nicht immer in den Unternehmen so gegeben, muss ich auch sagen, weil häufig kommt jetzt so in so einem, wenn man so ein Gespräch führt, zu sagen, ja, Moment mal, aber wir haben doch jetzt Claude und wir haben ChatGPT und so weiter. Das kann ich doch damit auch machen. Da ist meine Antwort, nein, nicht in der Qualität, weil es nicht kontextbezogen ist. Und genau das ist der Punkt. Also die LLMs sind optimiert auf Wahrscheinlichkeiten, Mustererkennung, Plausibilität, aber nicht auf Konsistenz und nicht auf Entscheidungsfähigkeit und auch nicht Umsetzbarkeit. Und das ist das Wesentliche, dass die Kontextintelligenz fehlt in normalen LLMs. Und deswegen ist dieses Framework, also auf ein Strategie-Framework basierender Kontext, das Entscheidende. Also es ist alles abgestimmt, nämlich genau auf dieses Vorgehensmodell, auf die Phasen, auf die Schritte und auf das, was dort passiert. Und das ist, aber ich muss immer noch wirklich explizit dazu sagen, es ist die Unterstützung. Es wird es uns nie abnehmen, die Entscheidung zu treffen und die Ableitungen zu machen. Und du kannst dich ja immer dafür oder dagegen entscheiden oder du kannst den Grad der Entscheidung und so weiter für dich bestimmen. Es ist eine verdammt gute Unterstützung für deine Entscheidung. Und vielleicht gehe ich jetzt da noch einen Schritt weiter, weil du es angesprochen hast. Ich glaube, wo wir uns hinentwickeln müssen, vor allen Dingen, wenn wir in die, wir nennen das Decision Intelligence kommen. Also eine reine KI, wie wir sie so jetzt kennen, reicht für C-Level-Denken nicht aus. Was wir brauchen, ist das dialektische Denken. Und wir brauchen auch Technologie, die uns hilft im Dialektischen, nämlich in dieser These, Antithese, Synthese, Konstellation, also in der Hegelschen Entscheidungsfindung arbeiten zu können. Und wenn das Technologie und KI kann, dann können wir sie auch wirklich in dieser Auseinandersetzung, in dieser Kontextualisierung, in dieser Reibung, in dieses Wegwerfen, Hinzunehmen, in dieser Rekursion und in dieser Synthese, die daraus entsteht, in dieser Entscheidungsfindung, dann ist es die richtige Technologie. Und deswegen, glaube ich, kann sie nur so in Strategieprozessen eingesetzt werden. Ist jetzt ein bisschen tiefer so? Ist
nein, es jetzt, ich finde das ganz wunderbar, so, denn aber, also, ja. Dialektik ist eh ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt hat. Und ein Freund von mir versucht gerade auch mit KI Dialektik zu allen Menschen zu bringen. Wie wäre mal schön, das auch in der Folge anzuschauen. Wir leben aber in der Realität eben was ganz anderes. Ja, also ich kann gar nicht mehr sagen, wie sehr mich dieser AI-Slop auch in der Beratung wirklich nervt, weil ich Agenten bekomme, da sehe ich aus 4 Metern Entfernung, das hat Claude geschrieben, ja, und die Agenda ist einfach schlecht. Ja, ich sehe alle möglichen Dokumente und das ist immer das Gleiche. Es fehlt nämlich genau, also man kann es ganz schön an der Gauss-Kurve sehen. Ja. Also wenn ich KI auf Wahrscheinlichkeiten trainiere, dann kommt eben ein mittelmäßiges Ergebnis irgendwie raus. Ja, erstmal neutral. Ich will aber eigentlich mit den Top 5% nachdenken. Also wie mit dem Rand der Gauss-Kurve nachdenken. Und wenn ich programmiere, dann sind es genau diese 5%, die einfach unfassbar gute Architekturen bauen. Ja, und der Mittelbau eben genau nicht. Und wir merken eben, dass KI jetzt so ähnlich wie Google nicht Wikipedia war, sondern Google hat auch nur irgendwas gegeben hat, was oben gerankt wurde. Merken wir auch, dass jetzt natürlich die Fähigkeiten auch so im Mittelmaß landen. Wie kriegen wir denn die Menschen dazu, KI besser zu verstehen und besser anzuwenden? Was erlebt ihr denn in den Firmen? Du hast ja auch diese initiale Situation beschrieben. Also eine Firma kommt auf dich zu und sagt, wir hätten gerne die Antworten, Herr Grabmeier. Ja. So, was passiert dann? Was setzt den Stachel? Wann wirkt es in den Unternehmen auch, dass sie anders über KI nachdenken?
Jetzt, vielleicht erkläre ich noch ein, zwei Sätze, was so Kontexte sind, in denen wir jetzt auch aktiv sind. Also wir sind als Firma Everbrand eine markenzentrierte Strategieberatung. Das heißt, was wir können und wo wir unsere Expertise haben, ist in der Strategieentwicklung auf der einen Seite, das in eine Markenarchitektur, in ein Markenversprechen und in eine Markenstrategie umzusetzen und in der Aktivierung Menschen, Herzen, Köpfe zu gewinnen, das auch wirklich zu leben, also in die Umsetzung zu bringen. Das sind unsere Themenfelder. Und was für uns das Entscheidende ist, ist, wo machen wir den Unterschied? Und den Unterschied machen wir durch die Menschlichkeit. Also wenn alles vergleichbar wird, wenn alles, wie du sagst, Mittelmaß wird, wenn alles Antworten liefert, ist die eigentliche Wertschöpfung doch, und Frage, du hast es gesagt, in der Fragestellung. Das war das, was ich am Anfang gesagt habe, was ist eigentlich deine Zukunftsfrage oder welche Frage stellst du? Also die Frage und die Qualität der Fragestellung wird viel, viel mehr wert, weil die Antworten wir viel leichter bekommen. Und wenn wir jetzt auf Marken schauen, wenn alles vergleichbar wird, was macht den Unterschied? Und welchen Marken schenke ich meinem Vertrauen? Welchen Marken passen in mein Wertegefüge, in meinen Kontext? Und wo berühren sie mich als Mensch? Wo nicht, wo berühren sie mich und wo langweilen sie mich eigentlich, Christoph, wie du das sagst, durch vergleichbare KI? Und wenn man jetzt in die Marketingindustrie guckt, dann ist die letzten Jahre, vielen, vielen Jahre, eigentlich nichts anderes als Performance-Orientierung passiert. Mhm. Es geht nur um Performance, es geht nur um Klicks, es geht nur um technologische Performance und es ist immer weiter ins Marketing, in Kampagnen, in KPIs und so weiter gekommen. Aber das, was nicht passiert ist, wie kommt eigentlich die Marke wieder auf den Strategietisch zurück? Wie kommt es eigentlich wieder auf eine CFO und auf eine CEO-Ebene zurück. Und wie machen wir, ich sag's mal, Marken wieder wunderbar? Wie machen wir sie menschlich? Wie machen wir sie spürbar? Wie erleben wir sie denn eigentlich? Und das ist das, worauf wir hinaus wollen. Also Technologie genau dafür zu nutzen, wie wir die Menschlichkeit wieder in den Vordergrund stellen und es spürbarer machen.
Jetzt muss ich mal kurz eine Schleife machen, die du auch ablehnen darfst. Wir nähern uns mit unserem Podcast dem 10-jährigen Jubiläum. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass wir eine Marke sind, aber wir können uns ja trotzdem mal als Beispiel nehmen. Wie würdest du, wenn du hier mit CFO und CEO des Dick Deep Podcast redest, so ein Gespräch anfangen? Also was ist deine Fragestellung an uns? Wir wissen schon, okay, wir müssen wissen, was unser Zukunftsplan ist. Ja? Mhm. Aber ich höre in deiner Ausführung eben, höre ich was raus, was ich nicht umsetzen kann direkt für uns, das Nachdenken über DigDeep, wenn du sagst, wie nutzen wir die Technologie, um sozusagen diese Menschlichkeit oder das Besondere, was uns ausmacht, herauszukehren?
Also ich würde dir die erste Frage, die ich dir stellen würde, was würde dem Markt fehlen, wenn es euren Podcast nicht mehr gibt?
Okay. Gut.
Und wenn es da jetzt nicht eine Antwort gibt, dann ist es vielleicht zu vergleichbar. Mhm. Und du merkst jetzt vielleicht so einen Hauch Provokation in dieser Fragestellung. Also was ich jetzt erreichen will, ist, dass deine Synapsen anders anfangen zu arbeiten. Was macht euch aus? Was ist eure Magie? Was ist das, warum ihr es auch tut? Was ist eure persönliche Geschichte? Mhm. Welche Menschen seid ihr? Welche Geschichten kann man über euch erzählen? Und jetzt Frage, wir kennen uns noch zu wenig. Christoph, wir haben uns ein bisschen kennengelernt, also alleine, aber wenn man sich damit beschäftigt. Und was verkörpert ihr mit dem Produkt, was ihr jetzt habt, nach außen? Und das wäre etwas, wo wir sagen, da würden wir arbeiten, eine Uniqueness, eine Unvergleichbarkeit, eine ganz persönliche Authentizität durch euch als Person zu schaffen mit dem Produkt. So, jetzt müsste man auf die Zahlen gucken, was habt ihr eigentlich vor mit dem Podcast, was wollt ihr erreichen und wie drückt sich das in Reichweite und so weiter. Das würde ich jetzt mal vielleicht ein bisschen zur Seite stellen. Aber das wäre so der Beginn der Annäherung, sich genau damit auseinandersetzen und zu beschäftigen.
Bevor wir jetzt hier in eine kostenlose Online-Markenberatung reingeraten, würde ich die Frage gerne nochmal umdrehen in deine Richtung. Mhm. Denn was mir aufgefallen ist, lieber Stefan, also du hast ja in klassischen Funktionen erstmal im Berufsleben angefangen. Chief Innovation Officer und so weiter bei auch sehr großen Firmen. Und dann bist du ja selber auf die andere Seite gewechselt sozusagen. Also hast bestimmt früher auch schon mal irgendwie Agenturen oder Berater oder Keynote-Speaker eingekauft. Jetzt bist du selber so einer geworden. Und was mir auffällt ist, das ist ja ein extrem fluider Markt, mal ganz vorsichtig gesagt. Ja, hat sich stark verändert. Und du hast aber ja ganz offensichtlich diese Chancen, die sich mit KI ergeben, ergriffen. Also hast gesagt, also ich nutze nicht nur KI für mich selber, sondern ich baue da Geschäftsmodelle draus. Mhm. Jetzt ist es aber ja ein Markt, wo wir ja praktisch ständig alle 4 Wochen irgendwie ein neues Modell kriegen, irgendwas passiert und so weiter. Wie bist du denn selber, also wie gehst du denn selber mit deiner eigenen Strategiefrage um? Mhm. Also vielleicht gar nicht mal so vom Ergebnis her, sondern rein praktisch. Also wie arbeitest du an deiner Positionierung? Wie verändert sich das? Wie häufig musst du deine Strategie anpassen? Also wie sieht dein eigener Strategieprozess aus, deine eigene Strategiefrage?
Das ist eine tolle Frage, weil wir da mittendrin stecken. Und jetzt ist es so, ich hatte gesagt, wer ist Everbrand? Everbrand, wir sind eine markenzentrierte Strategieberatung. Das sind wir erst vor kurzem geworden, weil wir vor kurzem erst uns gegründet haben. Uns heißt Stefanie Kuhnen, meine Partnerin und ich. Und die Steffi ist diejenige, die auch die sicherlich eine der profiliertesten Markenexpertinnen in Deutschland, die jetzt auf die Frage Frauke noch viel, viel fundierter hätte antworten können. Vielleicht ladet ihr sie einfach mal ein. Meine Expertise ist ja das Thema der Strategie und Umsetzung und die Transformation vor allen Dingen. Also meine Company zuvor war Impact Design und Impact Design ist eine Transformationsarchitektur, wo wir Menschen ausbilden, wo wir Unternehmen unterstützen. Und Steffi und ich haben uns kennengelernt auf einem Projekt. Interessanterweise ein Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, bekannt, kann ich auch nennen, Veleda, bekanntes Unternehmen, wir nennen sowas Sustainable Native seit über 100 Jahren.
Tina Müller, ganz spannende Person.
Ja. Genau, nicht ohne Grund, dass Tina in dieser Phase in die Organisation kam, weil Sustainable Native zu sein heißt nicht, in dem Markt auch alleine durch das Versprechen der Naturkosmetik und der Nachhaltigkeit überleben zu können, wenn der Wettbewerb sich ändert. Und das war genau die Situation. Nach weit über 100 Jahren die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und was heißt es, in die nächste Phase zu führen. Und das war ein Projekt, das angestoßen wurde damals von Lars Zirpins, dem CMO. Und mein Thema war, die aus dem Future Design zu kommen, eine Megatrend-Betrachtung zu machen, was passiert eigentlich im Umfeld, was passiert in den soziokulturellen Veränderungen und was bedeutet das für das Unternehmen und für die Marke. Und Steffi ist damals mit ihrer Markenexpertise gekommen und wir haben uns getroffen, wirklich in diesem Projekt. Und das war der Beginn, wo wir beide gedacht haben, wow, wie cool ist das? Also was kann sie eigentlich und was kann er eigentlich? Und wie gut passen die Dinge denn zusammen? Und so haben wir uns kennengelernt und das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber das war der Grund des Anstoßes, dass wir immer mehr Projekte auch gemeinsam gemacht haben und so da auch zusammengekommen sind. Von daher, und jetzt wieder die Antwort auf deine Frage, steckten wir und stecken wir genau in dieser Strategiefindung. Ja? Also, was können wir beide? Wie bringen wir das zusammen? Wie sieht unser Portfolio aus? Und das haben wir auch genau in diesem Strategy Frame AI Prozess gemacht, den ich vorher beschrieben habe. Das ist das Schöne. Frames geben Orientierung, geben einen Leitfaden, geben dir die Hilfe und Unterstützung, das zu tun. Und das machen wir auch für uns selbst. Also so wie wir es, genau so ein Projekt, wie wir es mit unseren Kunden machen, führen wir das für uns selbst durch. Und das Schöne ist, und jetzt komme ich nochmal, was ich vor. Ja, es funktioniert. Also wir können aus eigener Erfahrung darüber sprechen. Und es ist etwas, was jetzt nicht auf PowerPoints liegt, sondern es ist eben ein System. Das heißt, was wir am Ende dabei haben, ist ein sogenanntes OKR und Projektmanagementsystem. Also wir setzen uns unsere Ziele. Und wir arbeiten wirklich genau in dieser Systemstruktur. Das heißt, wir haben ein Dashboard und wir sehen genau, wo sind die Verantwortlichkeiten, was haben wir uns vorgenommen, was wollen wir umsetzen. Und das ist genau dieser Adaptionszyklus, der immer wieder mit reinkommt. Und das schaffst du nicht, wenn du in PowerPoints arbeitest und die dann irgendwann dort liegen, sondern das braucht eben ein aktives, auch softwareunterstütztes System. Und das nutzen wir. Genau, aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sozusagen aus dieser Strategiephase rauskommen und in die Umsetzung gehen. Und vielleicht, wenn wir uns in einem halben Jahr oder einem Jahr wiedersehen, dann kann ich dir genau die Erfahrungen sagen, die wir dann damit machen in der täglichen Anwendung.
Ich würde dir noch eine unverschämte Frage stellen wollen. Also wir sind ja vermutlich in so einer ähnlichen Alterskohorte, würde die Frau sagen, aus der Datensicht. Wie empfindest du denn ganz, ganz persönlich diese Zeit? Also das ist ja typischerweise die Zeit, wo man eigentlich so, also viel setzt sich und Leute haben normalerweise ihre Rolle gefunden und wissen, was sie noch werden und was auch nicht mehr werden und so weiter. Also die Midlife-Crisis haben wir erfolgreich mit Spontankäufen überwunden und so weiter. Ja, so. Aber jetzt ist ja eine ganz neue Phase da. Was bedeutet diese Phase, in der du auf einmal so viel Spielzeug hast, in der so viele technische Möglichkeiten da sind und so weiter für dich ganz persönlich?
Also das Schöne ist, sich damit beschäftigen zu dürfen, dass es Teil des Business-Modells auch ist, Antworten dafür zu finden und andere Menschen wieder zu unterstützen dabei, das anzuwenden. Also das ist jetzt ein Privileg, was ich so jetzt auch in den Jahrzehnten meiner beruflichen Karriere immer hatte mit den Themen. Also es ist, in mir schlägt schon ein Herz des Wegweisers, wenn man jetzt mal auf Archetypen guckt, ja, oder des Inspirators, Menschen mitzunehmen auf ein nächstes Level, in eine nächste Stufe, sich damit auseinanderzusetzen, Menschen zu motivieren und zu begeistern, ja, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist jetzt auch. Und das ist natürlich eine Hammerzeit. Ich schaue aber anders auf die Sache noch und was da treiben mich eher echt große Fragen um. Es ist, ich nenne es mal so eine Verrohung von soziokulturellen Dingen. Also ich bin Hardcore-Bahnfahrer, ich bin viel unterwegs und die öffentlichen Verkehrsmittel, verbringe ich viel, viel Zeit. Und wenn du dir einfach Kulturpraktiken anschaust, wie gehen Menschen, also wie viel Zeit verbringen wir denn auf Screens? Welche Wahrheiten glauben wir denn noch? Wie schnell glauben wir Menschen, die uns einfache Antworten liefern, weil wir die Komplexität so gar nicht mehr irgendwo verstehen? Wie stark ist die Vereinsamung? Also ich nehme wirklich, du bist in einer überfüllten U-Bahn oder S-Bahn und ich nehme einsame Menschen wahr, die sich überhaupt nicht mehr trauen, jemanden anzusehen, geschweige denn anzusprechen. So, und da habe ich ganz große, also einen Unmut, ich kann es gar nicht anders beschreiben, eine Angst, eine ja, Fragen, die ich nicht beantworten kann, wie wir dem Ganzen begegnen. Und wenn wir jetzt eben auf unsere anderen Rollen im Leben schauen, ich habe in Patchwork-Situation 5 eigene Kinder, und wenn ich eben schaue, was hinterlassen wir unseren Kindern, dann sind das sehr große Fragen, die mich massiv beschäftigen.
Ja, das sind fantastische Worte, die lasse ich jetzt einfach mal so stehen, denn das sind offene Fragen, in die wir reinleben müssen. Es gibt einen ganz alten Brief von Rilke, also an einen Freund, der sagt, in die Fragen hineinleben. Also wir haben keine Antworten darauf, aber du hast auch mit der Zukunftsfrage angefangen in unserem Podcast. Also es ist die Zeit, in der wir Fragen stellen sollten. Was wollen wir denn eigentlich? Wie wollen wir miteinander umgehen? Und wir hatten immer wieder auch die Frage, was bleibt denn übrig von uns, wenn die KI doch alles kann, vermeintlich? Genau das Menschliche, also der menschliche Umgang. Und ich glaube, das wird immer wichtiger und immer wertvoller werden. Danke, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise durch die Frage, wie gestaltet man eigentlich Zukunft strategisch? Und du bist selber ein wunderbares Beispiel dafür, wie man das machen kann, wie man das angehen kann. Schön, dass wir dich im Podcast hatten, lieber Stefan.
Ja, vielen Dank. Ich möchte aber auch einen Dank an euch aussprechen, weil ihr so vielen Menschen die Bühne gibt, und das ist auch etwas enorm Wichtiges, Wissen zu teilen, und daher der Dank an euch, also A, für dieses Gespräch, aber grundsätzlich für die Arbeit, die ihr macht, Wissen zugänglich zu machen, Menschen sichtbar zu machen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Von daher schön, dass ich da sein durfte.
Und Frauke, das war jetzt die Antwort auf unsere Frage, warum gibt es Dig Deep? Sehr schön. Danke.
Changing fast, new algorithms writing our future and our past. From classrooms to boardrooms, the code is running deep. AI is the new collie that never falls asleep. Frog and Christoph ask the questions no one dares. They talk to the builders and the thinkers who care. From Munich to Vegas, the signals never stop. Digital transformations racing to the top. Robots getting muscles, twins inside the cloud. Human and machine learning to be proud. Every episode a window to a brand new view. Digging through the noise to find what's really true. Startups finding pivots, cities reinventing steel. Data tells the stories that the headlines never reveal. Not just what is trending, but the why behind the change. Prof and entrepreneur, connecting all the range. So plug in your headphones, let the conversation start. This is where technology connects with heart. Machines and the future starts today.